Schön, dass du da bist in der Fotobuchecke, deinem Podcast für Bildbände und Fotobücher.
Herzlich willkommen zurück in der Fotobuch-Plauderecke. Und heute ist was ganz Besonderes. Ich bin vor Ort in Hamburg bei Florian Renz und nicht irgendwie zugeschaltet, sondern ich gucke ihm direkt in die Augen. Hallo Florian.
Hallo Thomas. Wunderbar, dass du bei mir bist. Freue mich sehr, dass wir uns hier persönlich sehen.
Mal gucken, ist alles neu, Technik neu. Mal schauen, wie es klappt. Aber was alt ist, dass wir beide zusammen hier uns über Fotobücher heute unterhalten. Und da freue ich mich sehr. Aber erstmal vorweg, ist ja frohes neues Jahr. Wir sind ja im neuen Jahr. Was gibt's denn bei dir Neues?
Ja, erstmal frohes neues Jahr zurück. Das muss natürlich sein. Auch wenn, ich glaube, es gibt diese Regel, dass man es eigentlich bis zum 15. Januar immer sagen darf oder nicht. Aber es ist das erste Mal, dass wir senden im neuen Jahr. Deswegen denke ich, ist das durchaus erlaubt. Ne?
Und wir haben fürs neue Jahr auch vor, dann noch häufiger zu senden. Aber dennoch dachte ich, beim ersten Mal kann man das noch machen. Und
In dem Sinn also vielen Dank. Bei mir gibt es tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel Neues fotografisch. Ich war schon so ein bisschen unterwegs in den letzten Tagen. Ich habe mir zu Weihnachten eine neue Kamera gegönnt. Und das ist tatsächlich eine Analogkamera. Das ist ein kleines Schätzchen, die Contax G1 mit zwei Objektiven. Jetzt sind wir ja hier in meinem Wohnzimmerstudio quasi zusammen. Ich würde sie dir ganz gern zeigen, aber wie das so ist, irgendwo liegt sie jetzt rum, mache ich später. Ja. Das ist eine wunderbare Kamera. Ich habe die ersten Filme schon durchfotografiert und ich freue mich wahnsinnig drauf, damit zu fotografieren, rauszugehen. Du kennst ja mein Altona 93-Projekt, eigentlich unser Altona 93-Projekt sogar, weil wir gemeinsam schon im August dort waren. Und jetzt warte ich eigentlich drauf, bis das Wetter gut genug ist. Wir können es ja verraten, wir wollten gestern eigentlich zum Freundschaftsspiel gehen, zu Altona 93, aber es hat ja Schnee ohne Ende für Hamburger Verhältnisse, muss man dazu sagen. Deswegen hat es uns auch gar nicht gewundert. Da haben wir uns darauf eingestellt, dass das Ganze abgesagt wurde. Stattdessen, das kann man auch schon erzählen, waren wir gestern Abend zusammen unterwegs. Wir waren zuerst auf der Demo gegen rechts, gegen die AfD. Das war uns beiden wichtig, da mal vorbeizuschauen. Wir haben auch beide fotografiert.
Ja, genau. Obwohl ich jetzt wenig von der Demo fotografiert habe. Aber du hast tolle Fotos gemacht, schöner Blogbeitrag dazu schon geschrieben. Aber dennoch war das, glaube ich, auch wichtiger als das Testspiel, muss man einfach sagen. Genau. Unabhängig davon, dass das Testspiel abgesagt ist. Aber war, glaube ich, die wichtigere Veranstaltung, die wir dann da besucht haben.
Definitiv. Also Fußball ist ganz oft die Nummer 1, aber in dem Fall tatsächlich auch nur die Nummer 2. Aber danach sind wir noch eine Runde durch Hamburg gedreht. Ne? Was haben wir gemacht alles?
Bisschen fotografiert. Du hast mir dein Hamburg gezeigt. Du hast mir ein paar Fotospots gezeigt. Und wir waren natürlich klassisch an der Elbphilharmonie. Das muss man sein. Ich war noch nie drin, muss ich gestehen. Ich war jetzt schon ein paar Mal in Hamburg, aber die Elfi, früher gab es sie ja noch nicht, aber die letzten Male habe ich mich da nicht reingetraut, weil es immer so voll war. Jetzt war es ganz gut. Es war schon relativ spät. Ich fand, es war jetzt von den Menschenmengen, die da hochströmten, jetzt überschaubar. Und da haben wir da ein bisschen fotografiert, sind danach noch was lecker essen gegangen, was trinken gegangen. Apropos trinken, lass uns erstmal anstoßen, sonst wird das Bier warm. Ja.
Cheers, schön, dass du da bist.
Zum Wohl. Genau. Ich trinke auch passend dazu ein Hamburger Bier, ein Jubiläumszwickel Altes Mädchen von der Brauerei Ratsherrn. Wir werden nicht gesponsert, aber dennoch wollte ich es mal sagen, ist nämlich ein leckeres Bier.
Ach, das wäre schön, wenn wir gesponsert werden würden von Ratsherrn. Toll, ich habe auch eins in der Hand. Zum Wohl.
Zum Wohl. Ja, und dann sind wir ein bisschen fotografieren gewesen. Das ist auch was ich jetzt, wo ich sage, dass da hat die letzte Folge ziemlich nachhaltig gewirkt. Du hast ja das Buch vorgestellt von Alan Schaller mit dem markanten Schwarz-Weiß-Foto schon auf dem Titel und auch danach drin viele, viele, viele Schwarz-Weiß-Bilder, was einen nicht wundert, weil er ja mit einer Leica monochrom fotografiert. Und das hatte mich so ein bisschen zum Anlass genommen, dass ich auch mal wieder versuche, mehr dieses ganz harte Schwarz-Weiß zu fotografieren und hat jetzt in den letzten Tagen dann auch die Mittagspause genutzt, um bei, ja, schönem kaltem Wetter, aber harten Sonnenstrahlen draußen zu sein und mal so ein bisschen zu fotografieren. Die Bilder, die dabei rauskommen, sind bei weitem nicht so, dass man daraus irgendwie ein Bildband machen würde à la Metropolis, aber man kann halt so ein bisschen lernen, den Umgang mit dem Licht umzugehen, also mit den Schatten zu spielen, mit dem Gegenlicht zu experimentieren, mit den harten Sonnenstrahlen zu experimentieren. Das fand ich ziemlich gut.
Du hast mir tatsächlich in der vergangenen Woche fast jeden Mittag in deiner Mittagspause ein Bild geschickt.
Ja, genau. Es war mehr habe ich auch nicht geschafft als eins, aber es waren halt immer nur so, weiß ich nicht, zwei, drei Momente. Ich bin dann so eine Viertelstunde um den Block einmal gelaufen, habe dann versucht, da das Licht zu machen, und da sind dann halt so ein paar Bilder rausgekommen. Dafür reicht die Mittagspause nicht, um da irgendwie lange zu warten, bis dann auch das passende, also man hat ja meistens irgendwie einen Hintergrund, und dass dann da jemand Passendes durchläuft oder sowas, da muss man ja ein bisschen Zeit mitbringen. Die habe ich in der Mittagszeit nicht, aber man kann trotzdem damit so mit Gegenlicht spielen, mit Licht spielen, und deswegen, das fand ich ganz gut. Und ich habe mir auch die Videos von Alan Schaller da diesbezüglich nochmal angeguckt, und da nochmal so ein bisschen zu gucken, wie er das macht. Fand ich wirklich gut und habe das versucht dann auch anzuwenden. Das hätte ich mal eher machen müssen. Ich war dann nach unserer letzten Aufnahme ja nochmal einen Tag in Brüssel und muss sagen, fotografisch, also Brüssel war okay, das Wetter war ziemlich mau, es hat die ganze Zeit so fies geregnet, so Nisselregen, also nicht richtig Regen, aber auch nicht richtig trocken, und da ist dann irgendwann auch ungemütlich, und deswegen war das fotografisch so ein bisschen und für die Fotografie dann in der U-Bahn, da bin ich dann hingeflüchtet, um so ein bisschen im Trocknen zu fotografieren zu können, hätte ich mir vorher mal die Videos angucken müssen, wie er das macht, um dann da noch härtere Kontraste zu kriegen. Es fühlte sich so ein bisschen unwohl an, und mit den Ergebnissen, es war okay, war jetzt nicht schlecht, aber war jetzt auch nicht so, dass ich sage, das ist jetzt, das war jetzt die Offenbarung. Aber dennoch war es schön, da einen Tag zu sein. Ich war da noch am Heisel-Stadion das Stadion mit dieser großen Katastrophe, habe versucht, da einmal rumzugehen. Das klappte nicht ganz, aber man konnte es zumindest sehen. Und ja, deswegen war es ein netter Ausflug. Brüssel ist von Mönchengladbach aus gar nicht so weit weg. Kann man durchaus machen. Ein klassisches Touristenprogramm, habe ich dann mir natürlich auch noch das Atomium angeguckt, was in unmittelbarer Nähe vom Heiselstadion ist. Dafür habe ich mir aber Mannequin Piss gespart und die anderen Sachen, die dann in der Stadt waren. Dann fing es aber auch, wie gesagt, dann auch in der Stadt stärker an zu regnen. So dass ich das dann irgendwann halt auch abgebrochen habe. Aber das war ganz nett, und da hätte ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr Alan Schaller üben müssen und mir vorher die Videos angucken können. Und deswegen habe ich mir halt gedacht, fürs neue Jahr jetzt regelmäßig mal rausgehen, mit dem Licht zu arbeiten, zu gucken. Bisschen monochrom, obwohl gestern bin ich auch schon wieder schwach geworden, habe schon wieder umgestellt und
ich habe dich überredet, ne?
Hab dann wieder in Farbe fotografiert und deswegen, also eine reine Leica monochrom, weiß ich nicht, ob es für mich das Richtige wäre. Vielleicht macht ja Fuji mal was. Also wenn Fuji zuhört und irgendwann mal eine Fuji X100 6 monochrom rausbringt, ich glaube, da würde ich dann echt überlegen. Ansonsten bin ich mit der 5er-Version der X100 mehr als zufrieden und komme damit gut zurecht.
Du, ich glaube, da wissen wir nach der nächsten Folge schon mehr. Die soll ja Anfang Februar die Nachfolgerin vorgestellt werden. Vielleicht gibt es eine Schwarz-Weiß-Variante, vielleicht auch nicht. Ich würde nicht drauf wetten. Nee, aber wir wissen auf jeden Fall dann mehr. Ich wollte aber tatsächlich das Thema Schwarz-Weiß auch noch mal ganz, ganz kurz aufnehmen, weil du hast ja das ein oder andere Schwarz-Weiß-Projekt schon gezeigt. Ich beim letzten Mal ja auch mit Alan Schaller. Ich habe heute auch wieder eins dabei, muss ich sagen, ohne zu viel zu verraten. Und mich hat tatsächlich diese Dokumentation, die vor einer Woche lief, wir haben gestern Abend schon mal kurz drüber gesprochen, Franz Beckenbauer, die hatte ich mir angeschaut, kurz vor seinem Tod tatsächlich, und ich fand sie wahnsinnig beeindruckend, was die vielen Schwarz-Weiß-Aufnahmen angeht, die so vor allem in der ersten Hälfte der Dokumentation enthalten waren. Und ich habe mir diese Bilder angeschaut und habe wieder gedacht, wow, eigentlich müsstest du Schwarz-Weiß fotografieren. Und ich glaube, was ich mir jetzt vorgenommen habe, ein bisschen zu üben, ist Schwarz-Weiß mit Blitzen zu kombinieren. Weil ich glaube, das ist das Geheimnis, was ich so sehe in diesen Aufnahmen, was ich so fantastisch finde. Diese tolle Ausleuchtung auf den Gesichtern zum Teil, dieses tolle Hell, du hast ganz kontrastreiche Bilder. Und das kriege ich eigentlich, wenn ich rede jetzt vor allem von der analogen Fotografie, wenn ich Schwarz-Weiß fotografiere, ich kriege das gar nicht so richtig hin, wie ich das zum Beispiel in diesen Bildern in der Doku sehe, obwohl die hatten ja keine anderen Filme und auch keine anderen Materialien. Ich glaube, da ist ganz viel in der Blitzfotografie zu sehen, und das habe ich mir ein bisschen vorgenommen.
Ja, also ich muss gestehen, ich kann mir das analog noch schwerer vorstellen als digital mit dem reinen Monochrom. Ich bin froh, dass ich halt ein Display habe, wo ich direkt die Änderungen sehe, also sei es jetzt durch den Sucher oder durch das Display hinten. Wenn ich dann auf Schwarz-Weiß umstelle die Kamera, dann vielleicht noch ein bisschen unterbelichte, dann sehe ich ja die Auswirkungen. Und ich finde, dann sehe ich, okay, das, was ich fotografieren möchte, wirkt in Schwarz-Weiß oder wirkt nicht. Da fehlt mir einfach schlicht und ergreifend die Übung. Auch das ist was ich jetzt durch diese Spaziergänge in der Mittagspause machen möchte, um da so den Blick so ein bisschen zu schärfen. Was wirkt schwarz-weiß? Wie wirkt es schwarz-weiß? Das klappt schon. Also wenn man da, ich bin da durch eine Einkaufspassage gegangen und da war da so ein Schattenspiel, das kriegt man schon hin und denkt, das könnte schwarz-weiß funktionieren. Hat auch funktioniert. Und das muss man halt wirklich üben, wie andere Sportarten auch. Und das ist das, was ich mir jetzt, wie gesagt, so ein bisschen vorgenommen habe, dass man da gucken muss. Und vielleicht wird dieses Jahr wirklich ein Jahr, wo ich viel schwarz-weiß fotografiere. Das könnte ich mir gut vorstellen. Und ja, gestern habe ich es ja dann auch immer wieder mal gemacht. Wenn du nicht geguckt hast, habe ich umgeschaltet.
Die Hörerinnen und Hörer und ich, wir können quasi dich regelmäßig abfragen, wieso Lehrer in den nächsten Folgen, ob das denn geklappt hat.
Ob es geklappt hat, genau. Und ob ich Bilder zeige, sehe ich dann ja. Kann ich ja immer noch sagen, nee, hat nicht geklappt. Und das kann ich dann ja schauen. Ich bin ganz gespannt, was wir heute vorstellen. Wir haben ja das Thema Hamburg, was ja nahe liegt, wenn wir hier in Hamburg sitzen. Und das war ja eigentlich auch ziemlich unfair, weil du hast ja einen Heimvorteil. Du sitzt ja quasi an der Quelle und hast mir da so eine Hausaufgabe gestellt, wo ich dann erstmal überlegen musste, wie ich es mache. Und ich bin mal gespannt, ob du rauskriegst, wen ich genommen habe. Und wir haben uns hier schon versucht, die Bücher hier reinzuschmuggeln, ohne dass der andere sieht, welches Buch denn vorgestellt wird. Denn wir wissen es nach wie vor ja wieder nicht, welches Buch dann gibt. Und da bin ich jetzt wirklich mal gespannt.
Ich bin auch gespannt. Ich habe tatsächlich viel geraten in letzter Zeit. Wir sichern uns so ein bisschen ab, dass wir nicht den gleichen oder die gleiche Fotografin nehmen. Dann machen wir so Spiele, dass wir uns sagen, wie viele Vokale sind im Vornamen oder Konsonanten zum Beispiel auch. Ich habe schon ein bisschen was erraten können. Und ich glaube, dass du jetzt schon in der Einleitung so ein, zwei Hints gegeben hast. Irgendwie, du bist ein Fuchs, Thomas, glaube ich.
Ich habe versucht, keine zu geben und musste ja auch gestern schon beim Fotografieren, als wir durch die Stadt gezogen sind, aufpassen, worüber ich erzähle, weil ich mich natürlich enorm mit Hamburg in den letzten Tagen beschäftigt habe. Und deswegen muss ich da schon aufpassen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel verraten, deswegen müssen wir mal schauen.
Also ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, aber ich muss tatsächlich noch diese eine Story erzählen, wie wir gestern auf der Plaza von der Elbphilharmonie waren und einmal rumgelaufen sind. Und das war dann zeitweise so, dass du mir die Stadt gezeigt hast. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass du dich irgendwo ein bisschen eingelesen hast, was wo in Hamburg sein könnte.
Ja, kann sein. Genau, nein, also ich habe mich eingelesen, ich war aber in der Tat auch schon häufiger in Hamburg, habe ich dir auch erzählt, wir haben eine Stadtführung mit der ganzen Familie schon mal gemacht gehabt und die übliche Hafenrundfahrt, die man als Tourist, glaube ich, gemacht haben muss, habe ich hier auch schon in den vergangenen Jahren immer mal gemacht, insofern war das jetzt nicht nur angelesenes Wissen, aber ich habe mich auch gut vorbereitet auf dieses Wochenende jetzt hier in Hamburg, damit ich hier nicht unvorbereitet sitze.
Super. Du, dann würde ich sagen, dann können wir eigentlich nochmal anstoßen, bevor es losgeht.
Stoßen wir nochmal an.
Und ach, cheers.
Cheers. Dann soll ich anfangen?
Du bist der Gast, dann würde ich sagen, darfst du anfangen.
Ich fange ganz vorsichtig an, ich spanne dich noch ein bisschen auf die Folter. Ich musste ja erstmal überlegen, wie machen wir das denn überhaupt? Ich bin ja jetzt nicht nur hochgefahren für die Fotobuch-Plauderecke, das auch, aber ich konnte es verbinden mit einem Kongress, der auch zeitgleich hier ist. Und das heißt, man musste auch ein bisschen logistisch überlegen, wie macht man das Ganze auch. Eigentlich war geplant, mit dem Zug zu fahren. Dann sind ja auch die Mitnahmemöglichkeiten ein bisschen begrenzt. Dann muss ich auch das Buch, was ich vorstellen möchte, musste ich dann ja auch mitnehmen. Hätte ich dann auch mit zum Kongress nehmen müssen. Dann dachte ich, da muss man irgendwas haben, was praktisch ist. Das nächste Problem, was ich hatte, war, naja, du wohnst seit Jahren hier in Hamburg und kennst Hamburg wahrscheinlich besser als ich. Auf jeden Fall, weil du halt hier viel schon fotografierst. Dann dachte ich, naja, wie gehe ich denn das Ganze an? Was soll ich denn da jetzt dann Überraschendes präsentieren? Welchen Bildband sollte ich denn da nehmen? Und deswegen habe ich gesagt, ich mache jetzt mal was anderes. Ich bringe gar kein Bildband mit. Und ich glaube, wenn ich dann so deine Ausfragen gestern richtig interpretiert habe und auch heute noch, dass du schon ahnst, was ich mitgebracht habe. Ich habe mir jemanden ausgesucht, eine Frau. Ich finde auch gut, dass ich jetzt mal jemanden Weibliches präsentieren kann. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir eine Fotografin haben. Und die wohnt auch in Hamburg. Ich habe mal geguckt, du folgst ihr bei Instagram. Und sie hat auch ein Buch rausgebracht. Und dann, das hatte ich dann beim Suchen so ein bisschen entdeckt und dann fiel mir ein, dass ich bei unserem letzten Aufenthalt, wo wir bei Altona waren im Sommer, dass ich da im Vorfeld auch mich ein bisschen eingelesen hatte und wusste, dass in dem Blog, den die Fotografin betreibt, ein Buch vorgestellt worden ist und dachte, ach, das könnte ich sie ja auch bestellen. Und siehe da, das war das gleiche Buch, was ich mir vorher schon überlegt hatte. Es ist nämlich Susanne Krieg, besser bekannt als Frau Elbwill. Ich weiß nicht, hat sie damit gerechnet?
Ja,
hat sie jetzt mitgerechnet. Da kann ich das Buch jetzt auch rausholen. Und Frau Elbwill ist ein Blog, den sie seit 2016 betreibt. Für alle die, die jetzt nicht so in Hamburg sie kennen, mit weiß ich gar nicht wie viel tausend Followern, aber ziemlich vielen. Und da werden halt Geschichten von Hamburg mit vielen Fotos von Hamburg gemacht. Sie ist eigentlich Journalistin, hat für den Gruner und Jahr Verlag gearbeitet und da gab es ja gewisse Umstrukturierungen in den letzten Jahren, weshalb sie sich so ein bisschen überlegt hat, wie sie sich anders orientiert. Kommt eigentlich vom schreibenden Journalismus und ich finde, das merkt man auch. Also die Geschichten, die sie schreibt, sind halt also auch die Blogbeiträge, sind eigentlich alle schön geschrieben. Jetzt kürzlich vor der Demo nochmal was über das wie hieß es, die Hongkong-Bar. Mhm. Das fand ich zum Beispiel einen schönen Eintrag über einen asiatischen Besitzer, der dann in der Nazi-Zeit letztlich verhaftet worden ist und eine Bar betrieben hat, auf den dann der Name zurückgeht. Und sie hat ein Fotobuch herausgebracht im D-Punkt Verlag Hamburg Fotografieren. Das Buch gibt es mittlerweile schon in der zweiten Auflage. Und das ist für mich jetzt eigentlich ein optimales Buch. Ich glaube, für dich brauche ich es nicht. Wenn ich gestern gesehen habe, wo du mich zu welchen Fotospots du mich schon gebracht hast, da sind dann Spots bei, die du die ja auch im Buch vorgestellt werden. Allerdings, wenn man jetzt keinen Florian hat, der einem die Stadt zeigt, ist es, glaube ich, kein schlechtes Buch, weil beim letzten Mal bin ich halt so ein bisschen dann durch die Gegend geirrt. Ich hatte mir bei ihr diese Graffiti-Sachen angeguckt, auch das wird hier im Buch vorgestellt, kann ich gleich nochmal drauf eingehen, und hatte mir dann da so ein paar Spots rausgesucht und bin beim letzten Mal dann an dem Sonntagmorgen erstmal diese ganzen Spots abgelaufen und im Sommer bietet sich das, geht das auch ein bisschen schneller, wird die Sonne ja früher hell oder es wird früher hell. Und da habe ich ganz viel von ihr mitgenommen und daran konnte ich mich jetzt erinnern, dass ich dachte, eigentlich müsste man von ihr das Buch mitbringen. Es gibt noch ein anderes Buch, ich weiß nicht, vielleicht hast du es, ich habe es leider nicht mehr, aber es gibt es nämlich auch leider nicht mehr, Kuriose Orte in Hamburg. Mhm. Kennst du das, hast du es?
Ich habe davon gehört, aber ich habe es selber nicht.
Hat sie rausgebracht und das hätte mich schon interessiert, also da stellt sie dann halt auch, da ist jetzt die Fotografie weniger im Vordergrund, sondern eher die Geschichte hinter diesen Orten. Das, was ich da so in der Vorschau gelesen habe, finde ich es ganz gut, allerdings ist es zurzeit vergriffen. Also ich konnte es schlicht und ergreifend nicht kaufen, das habe ich mal so ein bisschen im Hinterkopf noch gehabt. Deswegen, ich habe Hamburg Fotografieren genommen, fand ich ganz gut, damit man nicht ziellos durch Hamburg läuft, kann man sich hier Touren nehmen, vielleicht kurz zum Buch, es kostet 26,90 €, sind 250 Seiten, erschienen im D-Punkt Verlag, wie gesagt, zweite Auflage, jetzt 2022 rausgekommen, die erste war, glaube ich, von 2019 und insgesamt ist das Buch so aufgebaut, dass da drin 6 Touren sind, die man mit dem Fahrrad oder zu Fuß machen kann. Die Touren sind von der Hafenkante zum Elbstrand, also eher so Hafen, dann St. Pauli, Klassiker, Speicherstadt und Kontorhäuser, Hafencity, das war das, was wir gestern gemacht haben, ins Herz der Stadt und Urban Jungle. Zusätzlich kommt dann am Ende noch ein Kapitel über Kunstwerke aus der Sprühdose. Das ist das, was ich, wie gesagt, beim letzten Mal so ein bisschen mir angeguckt hatte, der Graffiti. Und sie bearbeitet sie macht die Fotos meistens mit dem Smartphone und hat dann auch so ein bisschen was über Smartphone-Fotografie als kleinen Anhang dazu beigefügt. Das war das so, was ich hatte. Ich hatte jetzt mal exemplarisch mir, unabhängig davon, dass wir das gestern gemacht haben, das hatte ich im Vorfeld vorbereitet, mir überlegt, dass ich die Tour 4 Hafencity vorstelle. Deswegen war ich über Elfi schon relativ gut informiert, wollte es aber gestern nicht zugeben. Denn die Tour, die Susanne Krieg oder Frau Elbwill vorstellt, fängt an der Elfi ab. Sie hat dann hier mal reingeschrieben, wie lange man dafür ungefähr braucht. 4 bis 5 Stunden. Man wandert ungefähr 7 Kilometer, kann das zu Fuß oder mit dem Fahrrad machen. Und dann schreibt sie auch, welche fotografischen Genres man da bedienen kann. Letztlich das, was wir gestern gemacht haben. Architektur, Panorama und Street wären dann zum Beispiel das, was man in der Elfi machen könnte. Und genau das ist ja, was wir auch so ein bisschen fotografiert haben. Wo wir gesagt haben, Mensch, guck mal hier, da sind die Linien, die Architektur, die Lichter, die sie spielen. Das ist dann eher so Architekturfotografie. Ich habe versucht, da noch Menschen mit reinzubringen. Da haben wir ja schon dann die Streetfotografie. Und insofern ist es so eine Art Stadtführer, die kleine Wanderrouten, ja, zeigt, wo man auch ein bisschen was über die Bauwerke oder die Orte da lernt, also wie viele Menschen da gewohnt haben und oder wohnen, arbeiten und wie viele Touristen da hinkommen. Man sieht ein paar Fotos in dem Buch drin. Es ist jetzt kein klassischer Bildband, sondern es ist ja eher ein Lehrbuch, wenn man möchte, oder ein Reiseführer. Er hat aber halt auch einen fotografischen Schwerpunkt. Er zeigt dann Fotospots, wo man gut fotografieren kann. Das brauchte ich gestern nicht. Da hattest du mir die gezeigt. Aber für alle die, die wie gesagt nur mal einen Tag oder ein Wochenende in Hamburg sind und sagen, Mensch, wo kann man denn gut fotografieren? Wie findet man das denn? Finde ich, ist das ein ganz, ganz hilfreiches Buch mit so kleinen QR-Codes. Werden dann auch nochmal die Spots genauer gezeigt und dann kann man da halt so ein bisschen Hamburg kennenlernen und vor allem sich überlegen, wo gehe ich denn hin, damit man nicht so ziellos durch die Stadt irrt. Dafür ist Hamburg halt relativ groß. Ich finde, man braucht irgendein Motto, was man macht, wenn man einfach, also ich kann mir nur schwer vorstellen, einfach zu sagen, ich gehe jetzt fotografieren. Da fängt ja schon an, wo ich fotografieren will. Hafen, Hafen City oder irgendwo in der Innenstadt. Und das hat sie halt ganz gut strukturiert. Und das fand ich ganz nett. Auch dann die Möglichkeit, das, was mir in Brüssel gefehlt hat, U-Bahn-Fotografie. Dann hat sie gerade auch in der Hafen City verschiedene U-Bahn-Stationen. Du wirst sie alle kennen. Für dich ist das, wie gesagt, jetzt nicht so wahnsinnig viel Neues dabei. Aber die U-Bahn-Station Überseequartier, die ja auch so ein bisschen maritim gehalten ist, wo es auch alles an Meer erinnert, ähnlich wie an der Elbphilharmonie, hat sie dann fotografisch bearbeitet und beschrieben. Das fand ich ganz, ganz gut. Das wäre das Bild auf Seite 144. Sie stellt übrigens auch, ich weiß gar nicht, dem folgst du, glaube ich, auch beim Instagram auch noch ein Projekt vor vom Kai Palapis, Nordisch by Nature, den folgst du, glaube ich, auch ein Hamburger Fotograf, der Pudelgramm macht, also Pfützenfotografie, wenn man so möchte, und da richtig tolle Bilder macht. Da sind dann auch mal so ein bisschen was beschrieben, ist auch was man dann ja quasi unabhängig von Hamburg machen kann. Also das kann man ja dann auch sich überlegen, das kann man auch in der eigenen Stadt machen. Aber für mich war das jetzt genau das richtige Buch, um so ein Wochenendausflug, wenn man hier mal ist, dann auch zu nutzen und zu sagen, okay, ich suche mir heute eine Tour aus und ich komme ja nochmal nach Hamburg, da kann ich eine andere Tour machen und gehe dann dementsprechend fotografieren. Wie gesagt, die Graffitis, die sie dann am Ende zeigt, zweite 210 hatte ich jetzt mir noch hier ausgesucht. Nee, 220 ist es. Da werden so ein paar Kunst aus der Sprühdose, da werden so ein paar Graffitis gezeigt. Ich weiß nicht, du kennst sie vielleicht, weiß ich nicht. Am bekanntesten ist vielleicht Der Seemann, aber der ist jetzt gerade, der war woanders drin, den habe ich jetzt hier gar nicht drauf.
Solange du den Seemann suchst, wir können ihn dann einblenden, auf Instagram zum Beispiel. Tatsächlich habe ich den Seemann aus dem Hamburg-Buch von Susanne Krieg. Also der ist tatsächlich eine Rieseninspiration, kann ich nur unterstreichen. Und auch als Hamburger, der schon lange in Hamburg wohnt, kennt man eben doch nicht jeden Spot. Also das ist ein gutes Beispiel, den habe ich mir da rausgeholt.
Und den Seemann findet man auch nicht. Also den kannst du meiner Meinung nach nicht finden, wenn du nicht weißt, dass er da ist. Du musst in den Hinterhof gehen, der ist öffentlich zugänglich, das geht. Aber du, selbst wenn du da an der durch die Gegend läufst, kommst du da nicht zufällig vorbei oder mit der U-Bahn oder mit irgendwas, sondern du musst schon wissen, dass er da ist, sonst findest du ihn aus meiner Sicht nicht. Ich hatte damals das Glück im Sommer, dass da gerade die Sonne hinter dem unterging, man konnte wieder so ein bisschen mit Gegenlicht arbeiten und man konnte ihn dann fotografieren. Also das fand ich ganz, ganz nett, um auch Graffiti zu sehen, und ich empfehle auch jedem den Blog von Frau Elbwill, weil das ist halt wirklich wirklich unterhaltsam und man lernt was Neues. Auch wenn man, wie gesagt, nicht jeden Tag in Hamburg ist, aber man lernt auf jeden Fall was über Hamburg. Und deswegen hatte ich mir für mich dieses Buch jetzt gekauft für das Wochenende jetzt. Aber ich finde das praktisch. Ich wollte diese Serie vom D-Punkt Verlag sowieso mal testen. Das ist ja so eine Serie, gibt es noch ein paar andere Bücher. Ich muss gestehen, ich habe jetzt nicht genau geguckt, was. Köln ist jetzt vor kurzem raus erschienen. Ist vielleicht für mich sogar ganz interessant, auch Köln dann mal kennenzulernen aus einer anderen Perspektive. Mhm. Natürlich bin ich von Gladbach in Köln relativ schnell, aber doch immer mit einem anderen Blick. Und manchmal hilft es halt auch, sowas zu gucken. Das Buch von Hamburg hat mir auf jeden Fall schon mal sehr gut gefallen. Und das war der Grund, warum ich das diesmal vorgestellt habe. Ich dachte mir fast, dass du es kennen könntest, die ist schon bekannt hier, glaube ich, unter den Fotografen. Und ja, aber ich fand es gut, als jetzt irgendein Bildband, den du auch wahrscheinlich gekannt hättest, weil das ist dann von Gladbach aus schwierig, irgendwelche Geheimtipps dann zu finden. Und deswegen hatte ich mich für dieses Buch entschieden.
Ja, herzlichen Dank für die Vorstellung, Thomas. Das ist ein Buch, Hamburg fotografieren von Susanne Krieg. Du wirst es nicht glauben, wenn du dich einmal umdrehst im Schrank. Da steht genau dieses Buch, tatsächlich die erste Auflage noch.
Tatsächlich, ja.
Also es
Und schon eifrig bearbeitet.
Ja, du siehst es. Ich nutze es und ich finde es toll. Auch als Hamburger finde ich es toll. Ja, Grüße an Susanne. Wir kennen sie beide nicht persönlich, aber wir folgen ihr beide auf Instagram. Mhm. Und Susanne, vielleicht hörst du das, wir sind große Fans. Ich kann noch hinterher schieben, von ihr gibt es im Übrigen auch Audioführer, kann man sich also runterladen aufs Handy und dann kannst du auf dem Fahrrad oder auch zu Fuß, habe ich mir auch schon ein, zwei geholt, kannst einfach hören, während, und sie kann halt nicht nur tolle Fotospots zeigen, wie du schon sagst, sie fotografiert alles mit dem Handy, sie ist einfach eine richtig gute Geschichtenerzählerin, sie fotografiert sich auch selber gern mit dem Franzbrötchen am Hafen oder mit einem richtigen nordischen Regenmantel, sie passt einfach super gut nach Hamburg.
Ja, und mit dem Fahrrad. Das Fahrrad spielt auch immer eine Rolle in ihren Fotos. Und sie gibt auch Workshops, sowohl zum Fotografieren, aber auch für Social-Media-Aktivitäten. Die ist da, glaube ich, ganz schön umtriebig. Und wie gesagt, mir hat das Buch gut gefallen. Und ja, dachte ich mir fast, dass du es hast.
Richtig gut.
Und, ja.
Hast du denn ein Lieblingskapitel?
Habe ich mich auch gefragt, weil welches ich jetzt besonders gut finde. Ich bin natürlich Also was ich natürlich in Hamburg mag, ist der Hafen. Und deswegen fand ich das Kapitel über den Hafen auch nicht so ganz verkehrt. Ich fand aber, wie gesagt, auch das Graffiti-Kapitel nicht verkehrt. Das hatte ich jetzt, wie gesagt, im Sommer ja letztens so mal so. Insofern war es ein bisschen schwierig. Und ich hatte mir halt deswegen die Tour 4, also diese Hafen-City-Tour ausgesucht, weil das ist die Ecke, die ich am wenigsten kenne. Ist halt auch die Ecke, die am neuesten ist. Da wird ja im Moment noch ganz viel gebaut, aber auch in den letzten Jahren. Die Elbphi ist 2016, 2017 fertiggestellt worden. Das heißt, in den Jahren vorher war da halt einfach nichts. Ich war auf jeden Fall nicht da. Und deswegen ist das halt so die Ecke, die ich am wenigsten kannte. Und deswegen habe ich mir die jetzt ausgesucht. Und deswegen so als Lieblingsecke oder wie auch immer genannt. Und ich finde es, ich glaube, es gibt Hamburg hat wahrscheinlich noch sehr viel mehr zu bieten, als das, was ins Büchlein reinpasst. Aber wie gesagt, wenn man mal so ein Wochenende da ist, dann hat man da schon mal einen ganz guten Anhaltspunkt, was man machen könnte. Ob man die Routen 1:1 umsetzt oder sich nur Inspiration holt, wo man mal hingehen könnte. Das ist ja jedem selber überlassen. Und fand ich ganz gut. Ich fand es auch ganz nett, habe ich jetzt just heute gelesen, wo man sich ja immer überlegen muss, ob man einen Workshop besucht, der einem ja vielleicht auch Ähnliches dann beibringt oder vielleicht so eine Tour mitmacht. Hier ist man halt einfach flexibler. Ich hätte jetzt an dem Wochenende nicht noch Zeit gehabt, irgendwie einen Fotowalk mitzumachen. Wir haben den privaten Fotowalk gemacht. Ich war auf dem Kongress. Wir waren noch was essen. Wenn ich da jetzt noch irgendwo zwischendurch noch was anderes gebucht hätte, da war einfach keine Zeit für. Und da finde ich, ist dann halt so ein Buch ganz praktisch, dass man sagt, okay, ich mache die Tour zumindest in Ausschnitten, in der Zeit ist die Familie vielleicht in irgendeinem Museum drin oder irgendwie sowas und man kann sich dann so ein paar die Rosinen rauspicken und ist einfach schlicht und ergreifend flexibler, als wenn man jetzt einen konkreten Workshop oder eine richtige Tour dann da bucht und mit irgendeinem Guide da durch die Gegend läuft. Also dafür finde ich, ist das gar nicht so verkehrt, auch wenn das andere natürlich auch Vorteile hat, wenn man live mit irgendwem unterwegs ist.
Ja, also Pflichtlektüre für jeden, der gerne Hamburg fotografieren möchte, ist einfach ein super Buch. Und sag nochmal, Thomas, ist auch sehr, sehr günstig, ne?
26,90 €. Ich glaube, für Fotobücher ist das der normale Preis und haben wir ja letztens drüber uns unterhalten, wie sich so ein Preis dann zusammensetzt. Und insofern, ja, ist das, glaube ich, einfach ein normaler, regulärer Preis. Ich bin aber jetzt mal gespannt, welches Buch du ausgesucht hast. Wie gesagt, eine Überschneidung haben wir nicht. Das war durch unsere Abfragen ja geklärt, aber ich weiß nicht, was du hast und du hast mir auch nichts verraten. Doch, du hast mir irgendeinen kryptischen Hinweis in St. Pauli auf dem Weg zum Restaurant gegeben, wo ich mal gespannt bin, weil damit konnte ich überhaupt nichts anfangen.
Genau, auf diesen Hinweis werde ich auch direkt eingehen. Ich habe dir auch einen zweiten Hinweis gegeben, dass es sich um Schwarz-Weiß-Fotografie handelt.
Den hast du mir eben erst gegeben, da konnte ich ja nicht mehr drüber nachdenken.
Genau, so. Ich glaube, du wirst auch nicht drauf kommen. Ich habe tatsächlich eine ganze Weile drüber nachgedacht. Ich bin jetzt seit etwa 18 Jahren wohne ich in Hamburg. Und Hamburg ist für mich so die, also ich wollte unbedingt immer in diese Stadt ziehen, aus Süddeutschland. Schon als Jugendlicher wollte ich herkommen. Also es war eine ganz bewusste Wahl. Und ich liebe es immer noch, hier zu wohnen. Und dementsprechend habe ich auch total viele Berührungspunkte mit Hamburg. Nicht nur fotografisch, sondern generell. Und es war nicht leicht für mich, was auszusuchen, was ich dir und den Hörern und Hörerinnen heute vorstelle. Und ich habe aber dann was genommen, was irgendwie auch so dann doch mit mir selber zu tun hat. Und ich habe diese Tasse, du hast mich vorher schon darauf angesprochen, ob ich die nicht vom Tisch runterstellen möchte. Für unsere Podcast-Hörer, es handelt sich um eine Tasse. Thomas, was steht da drauf? Beschreib das mal.
Esso Reeperbahn Hamburg St. Pauli.
Ganz genau.
Am Anfang der Reeperbahn.
Sagt das dir was?
Ist da nicht die Tankstelle ganz am Anfang der Reeperbahn? Ist da nicht so eine große Esso-Tankstelle?
Es gab eine große Esso-Tankstelle. Ich kann dir nicht sagen.
Das letzte Mal, als ich auf der Reeperbahn war, gab es die bestimmt noch.
Es ist schon lange her, dass die abgerissen wurde. Aber das war früher so das kulturelle Zentrum der Reeperbahn, könnte man sagen. Da haben sich alle getroffen, inklusive wir. So als ausgehende Studenten oder in den ersten Berufsjahren. Da hat man sich das Bier geholt. Und das war eigentlich einer der Treffpunkte von Hamburg. Und ich bin halt, oder von der Reeperbahn, ich bin total stolz drauf, dass ich immer noch diese Tasse habe. So eine kleine Erinnerung an die Reeperbahn und an den Kiez von früher. Diese Region von Hamburg ist sicherlich die bekannteste, aber sie hat sich halt so verändert, ich kenne sie seit 20 Jahren etwa, dass sie inzwischen halt wirklich nochmal deutlich anders geworden ist. Und deswegen finde ich es auch so spannend, auf der Reeperbahn fotografieren zu gehen. Und genau diese Gedanken hatte schon ein junger Mann 1975 etwa. Und dieser junge Mann heißt mit Vornamen Enno. Mhm. Der ist über die Reeperbahn gelaufen. Der hat damals Kunstgeschichte promoviert und hatte zu diesem trockenen Promotionsstudium einfach einen Ausgleich gebraucht. Und was hat er gemacht? Er hat seine Kamera genommen und ist einfach den ganzen Tag, die ganze Nacht, immer dann, wenn möglichst wenig Touristen unterwegs waren, auch damals gab es die schon, hat er die Reeperbahn fotografiert. Und das hat er 10 Jahre lang gemacht, von 1975 bis 1985. Und er hat verdeckt fotografiert. Er hat diese Kamera genommen, hat so aus dem Schuhkarton raus fotografiert oder auch unter dem Mantel, meistens die Kamera unter dem Mantel gehabt und hat wirklich das Leben dort aufgenommen mit all seinen Höhen und Tiefen. Und die Reeperbahn ist ja heute tatsächlich ein Vergnügungsviertel. Der ganze Rotlichtbereich spielt ja nicht mehr so diese Rolle wie früher. Aber was ich dir gleich vorstellen werde, ist also wirklich das wahre Leben von St. Pauli, das er aufgenommen hat. Mhm. Also eine Art Streetfotografie, eine Art Reportage, aber alles verdeckt fotografiert. Mhm. Und das Material, das hat er in Interviews auch gesagt, schon damals, das war so heiß, dass er gesagt hat, das kann er erst viele, viele Jahre später veröffentlichen. Die lagen also wirklich so im Giftschrank, die Bilder, bis ins Jahr 2021. Und dann hat er ein Bildband draus gemacht. Und diesen Bildband, Thomas, den hole ich jetzt hier, der ist nämlich ein bisschen dicker, den hole ich jetzt hier unterm Tisch hervor.
Ich bin gespannt.
So, wir reden über dieses 230 Seiten starke Stück. Und es heißt ganz einfach St. Pauli Fotografie 1975 bis 1985. Der Fotograf heißt Dr. Enno Kaufhold. Und ja, was wir sehen, ist schon mal eine Schwarz-Weiß-Fotografie hier auf dem Titelbild mit sehr knapp bekleideten Damen. Mhm. Und tatsächlich, wir sind gestern, haben einen Spaziergang durchs Schanzenviertel gemacht. Ich habe dir eine Buchhandlung gezeigt, die damals gesagt hat, nee, das Buch, das ist hier sexistisch, dieses Titelbild. Das verkaufen wir nicht. Mhm. Das legen wir nicht in die Auslage. Und tatsächlich, wenn man einmal aufblättert und den aufmacht, diesen Bildband, dann ist das Erste, was wir sehen, und darauf legt Enno Kaufhold sehr, sehr viel Wert, es ist den Frauen auf St. Pauli gewidmet. Mhm. Also was er hier macht, ist eine klassische Reportage. Tatsächlich, wie gesagt, sehr, sehr verdeckt. Und er hat gesagt, er möchte den Menschen eine Stimme geben, vor allem den Frauen auf St. Pauli, die eben sonst nicht gehört werden. Also es ist ein Buch eigentlich mit sehr, sehr viel Respekt und mit einer Hommage an die Reeperbahn. Und ich möchte jetzt ein paar Bilder daraus zeigen. Und du wirst sehen, bei einer Hommage denkt man eigentlich immer an sehr, sehr positive Aufnahmen. Und hier haben wir wirklich den Kiez, wie wir hier bei uns sagen, wie er eben ist. Ich möchte mal anfangen mit einer ganz klassischen Aufnahme mit ausnahmsweise wenig Menschen. Was wir hier sehen, ist die Gaststätte Der Goldene Handschuh. Den Goldenen Handschuh kennt man inzwischen.
Boxer, oder? War früher ein Boxer der Besitzer oder irgendwie?
Nee, das ist die Ritze.
Nee.
Ah, da gibt eine ganze Menge. Okay. Der Goldene Handschuh ist tatsächlich bekannt geworden durch den Frauenmörder Fritz Honka. Mhm. In den 70er Jahren, gleiche Zeit, wie die Bilder entstanden sind. Mhm. Vielleicht eine Idee früher. Und das Ganze wurde von Heinz Strunk als Buch 2016 verfasst und erschien 2019 als Kinofilm von Fatih Akin. Seitdem ist der Goldene Handschuh tatsächlich in aller Munde. Ich habe den in meinem eigenen Bildband über Hamburg auch drin und habe das nochmal verglichen. Es gibt noch total viele Ähnlichkeiten, aber wie das eben auch so ist, sehr, sehr viele Veränderungen. Der Goldene Handschuh war damals noch gar nicht diese Kultkneipe, wie er heute ist, durch den Film. Die Kultkneipe war damals eine andere, zu der komme ich aber gleich noch. Ich möchte dir vielleicht erstmal diese Aufnahme zeigen, die ich auch ganz klasse finde, weil die Reeperbahn ist eben auch es ist nicht nur ein Rotlichtbereich, auch damals nicht, sondern das ist auch einfach ein ganz normales Gebiet, wo Menschen leben oder wo hier eben Schüler morgens zur Schule gehen und sie laufen hier am Hans-Albers-Platz vorbei. Die Parallelstraße ist dann hier die Herbertstraße schon. Ja, klar, die Kinder müssen in die Schule und da geht es halt am Sexkino vorbei. Und wer genau hinschaut, sieht eben auch die schöne Interaktion zwischen den Schülern und dieser nackten Piepshow-Dame, die auf der Tür abgebildet ist. Ja, und so könnte man dieses Buch, es ist wirklich sehr, sehr umfangreich, ewig weitermachen. Ich möchte mal ein, zwei Lieblingsaufnahmen zeigen. Dazu gehört diese Aufnahme hier. Also wir sehen einen jungen Mann. Und ich würde auch schon sagen, das ist gar keine 70er-Mode mehr. Das ist schon eher so 80er-Mode. Das Buch ist ein bisschen so aufgebaut, dass es 75 beginnt und 85 endet. Das heißt, man kann sich tatsächlich chronologisch vorarbeiten. Und du siehst, wir sind auch im Buch schon ein Stückchen weitergekommen. Und ja, ich sehe mich da auch ein bisschen wieder, so modisch zumindest. Mhm. Und dieser junge Mann mit dem Eis hat ja dann irgendwie seine Verführung in der Hand. Die Frau hier hat die Zigarette in der Hand, auch die beiden interagieren wieder, das von einem Tätowierungsstudio, was Anfang der 80er Jahre sicherlich auch irgendwie was Außergewöhnliches war und halt auf dem Kiez Platz gefunden hat. Du siehst im Übrigen, ich wollte es jetzt nicht so in die Front bringen, aber es gibt tatsächlich auch viele Aufnahmen, eben auch von der Tragik, die der Kiez zu bieten hat. Man sieht relativ viele Betrunkene, man sieht auf ein, zwei Bildern tatsächlich sogar Leute, die sich erbrechen. Also er hat sich hier nicht gescheut, wirklich bis sehr, sehr ehrlich zu sein. Vielleicht noch, ja, eigentlich mein Lieblingsbild, typisch Reeperbahn. Hier passieren Sachen, die eben sonst wahrscheinlich nicht so eher möglich sind. Wir sehen einen älteren Herrn, der hat gerade dreht sich eine Zigarette, hat an seinen Füßen irgendwie ein paar Bierflaschen stehen, ein bisschen Proviant, hat die Schuhe ausgezogen, sitzt auf einem Auto, macht dort Pause und es ist halt nicht irgendein Auto, es ist halt ein Polizeiauto. Mhm. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, dieses Bild ist halt genial, weil Polizei und wie soll ich sagen, das Ausschweifende des Kiezes, man sieht es auch an seinem Gesicht hier einfach wunderschön zusammenkommen. Es gibt wohl wenige Straßen in Deutschland, wo Polizei und Bewohner so oft sich kreuzen wie auf der Reeperbahn. Sehr, sehr schönes Beispiel.
Das ist wahrscheinlich doch diese bekannte Polizeiwache, oder? Weil im Hintergrund sieht man auch noch deine Esso-Tankstelle, also zumindest das Schild zu deiner Esso-Tankstelle. Und es stehen drei Polizeiautos dabei. Das wird doch dann diese bekannte Wache sein, die da ja auch am Rand von der Reeperbahn dann sich befindet.
Also super gut aufgepasst, das ist tatsächlich hier der alte Spielbudenplatz. Man sieht im Hintergrund auch das Versicherungsgebäude, was inzwischen, ich glaube in den 80ern dann gesprengt wurde. Und wie du sagst, das ist echt ganz interessant, dass der Hinweis zu der Esso-Tankstelle, die wir hier als Tasse auf dem Tisch haben, auf dem Teller haben, nee, auf dem Tisch haben. Ja, ein letztes Bild. Und das ist auch so ein bisschen eine Verbindung zu einem weiteren Buch. Thomas, ich mache heute eine Ausnahme. Ich stelle keine zwei Bücher vor, keine Angst, aber ich mache einen Verweis zu einem weiteren Buch. Und zwar möchte ich mit dieser Aufnahme enden. Man muss dazu sagen, tolles Buch, ich finde es fantastisch, aber ja, er hat halt keine Seitenzahlen, das ist ein bisschen schwierig. Ich verstehe das künstlerisch, aber es ist ein bisschen schwierig, darin zu navigieren.
Ich finde es schön, dass du gerade ein Polizeiauto vorgestellt hast und es fährt ein Polizeiauto vorbei.
Ich habe es auch gedacht, gerade eben. Ja, willkommen in Hamburg. Auf der rechten Seite haben wir eine Aufnahme, wie so einige hier drin sind, wo er wirklich in die Kneipen reingeht und dort fotografiert. Wir wissen alle, das ist natürlich super schwierig. Na klar hat er analog fotografiert, geht ja gar nicht anders in der Zeit. Und der geht also hier in die Kneipen rein. Und was wir sehen hinten auf der rechten Seite, ist eine Innenaufnahme vom Café Lemitz. Und das war eigentlich so die Adresse in den 60er, 50er, 60er, 70er Jahren. Das gibt es in der Form nicht mehr, das Café Lemitz. Aber viele Fotografen werden jetzt hellhörig, weil Enno Kaufmann ist eben nicht der Einzige, der genau das gemacht hat. Hier gibt es einen ganz wichtigen Verweis auf ein zweites Buch. Und das ist nämlich die wirklich sehr, sehr wichtige Reportage, die in vielen Bereichen sehr, sehr ähnlich ist, nämlich die Reportage Café Lemitz von Anders Pettersen, die ich dir jetzt hier auch einmal kurz in die Kamera zeige. Wie gesagt, ich stelle das Buch an der Stelle nicht vor. Vielleicht ein Wort. Er ist Schwede. Er ist fast der gleiche Jahrgang wie Enno Kaufmann. Er war ein bisschen früher auf dem Kiez unterwegs, war so Ende 60er. Die Arbeit wurde 1978 veröffentlicht, das erste Mal. Jetzt vor 2 Jahren wieder neu veröffentlicht. Ist also einer der Reportageklassiker überhaupt. Und wenn wir hier einmal reinschauen, ich habe eine Doppelseite ausgesucht. Wir hatten gerade eben bei Enno Kaufmann auch einen Herrn mit freiem Oberkörper. Hier wieder das Café Lemitz. Bisschen andere Art der Fotografie, aber man sieht sofort diese Verwandtheit bei der Arbeit. Und was man auch sieht, dass der Anders Pettersen eben nicht verdeckt fotografiert hat, sondern ganz aktiv. Und ich wollte das einmal anbringen, weil ich es auch total spannend finde und inspirierend, weil Enno Kaufhold als Soziologe hat immer gesagt, ich möchte eigentlich beobachten von außen, ich möchte nur so dabei sein und ich möchte aber dabei von außen sein, ich möchte nicht mitten reingehen. Ein Anders Pettersen hat genau das Gegenteil gemacht. Der ist ins Café Lemitz gegangen und hat sich dort mit den Gästen quasi betrunken, hat mit denen gefeiert, ist mit denen manchmal abends nach Hause gegangen und hat so seine Reportage fotografiert. Und ich finde es total spannend, weil beide kommen zu einem ähnlichen Ergebnis. Man sieht aber, dass an den Resultaten die unterschiedliche Herangehensweise. Der eine sagt also, nee, ich bin von außen der Beobachter in der Reportagefotografie hier auf dem Kiez. Und der andere geht mitten rein. Und ich habe mir dann auch überlegt, wie bin ich eigentlich so? Ich finde beide Betrachtungen kann ich nachvollziehen, aber habe ich dir auch schon erzählt, wenn ich jetzt irgendwie auf einen Christopher Street Day gehe oder auch gestern zum Beispiel, als wir auf der Demo waren, also ich bin der Typ, ich gehe halt mitten rein und ich war im Indien-Projekt auch so, da sage ich halt immer, man muss eigentlich mitten reingehen, um das Ganze gut transportieren zu können oder auch beim Altona-Projekt. Und deswegen finde ich es eigentlich noch inspirierender, so jemanden wie Enno Kaufhold zu sehen und seine Arbeit in der Hand halten zu dürfen. Vielleicht als Abschluss, dieses Buch, das gibt es natürlich noch, das ist erst vor 2 Jahren erschienen. Wir reden über 230 Seiten, kann man für 49,90 Euro erwerben, ist im Junius Verlag hier in Hamburg erschienen und der Verlag deutet schon darauf hin, dass es sich eben nicht in erster Linie an Fotografen richtet, sondern generell an Hamburg-Liebhaber, an Menschen, die hier wohnen und die sich für Hamburg interessieren. Mhm.
Ja, schöner Vorstellung. Kenne ich natürlich beides nicht. Ich habe mich jetzt eben so gefragt, du hast es ja schon in der Einleitung gesagt, der hat heimlich aus dem Mantel, aus dem Schuhkarton fotografiert. Also in die Kneipe zu gehen, die Kamera offen zu haben, ist natürlich das eine. Da muss man auch mutig sein, weil ich bin mir nicht sicher, ob auch in den 50er, 60er und 70er Jahren die Leute alle nur begeistert waren, dass dann da möglicherweise in der Kneipe fotografiert wird. Allerdings das heimlich zu machen, ist natürlich auch immer so ein bisschen ein Problem. Und ich meine, das war ja auch wahrscheinlich der Grund, warum er die Bilder mehrere Jahre, Jahrzehnte unter Verschluss gehalten hat, weil möglicherweise ja die Leute, die dann abgebildet werden, die wussten es ja nicht, die haben es ja nicht mitbekommen. Hast du irgendwas gehört über die Reaktionen? Also gibt es da Leute, die sagen, die sich da wiedererkennen und sagen, ey, das ist, finde ich toll oder finde ich nicht toll oder gibt es da irgendwas?
Also die Frage habe ich mir auch gestellt. Es gibt ein hörenswertes Podcast-Interview mit ihm. Das packen wir einfach unten in die Shownotes rein. Da erklärt er eben auch nochmal, dass es schon, als er fotografiert hat, für ihn klar war, die Bilder kann ich so schnell nicht irgendwo veröffentlichen, da kann ich kein Projekt draus machen. Man muss sich das wirklich vor Augen führen. Der hat 85 aufgehört zu fotografieren und hat dann 2020 begonnen, oder zumindest hat er 2021 dann veröffentlicht, wie viele Jahre da dazwischen lagen. Ich konnte jetzt nicht raushören, ob sich danach Menschen bei ihm beschwert haben. Aber er hat das immer wieder in seinen Interviews gesagt, ich hätte nirgendwo mit der Kamera auftreten können, weil es halt auch damals, vielleicht nicht so wie heute, aber es war, der Kiez natürlich war schon immer eine sehr sensible Umgebung. Da wurdest du als Fotograf halt nicht akzeptiert, wenn du eben nicht so vorgegangen bist wie Anders Pettersen. Oder gibt noch einen dritten Namen, den Günther Zint, den man an der Stelle erwähnen muss. Das war so ein bisschen der Haus- und Hoffotograf von der Reeperbahn, wenn es sowas gibt. Der hatte die Verbindungen, der hat die St. Pauli-Nachrichten gegründet. Der durfte da quasi ein bisschen mehr machen. Aber ansonsten kann man natürlich gesetzlich drüber reden oder juristisch, was soll man davon halten? Ist es Kunst oder nicht? Fakt ist, hätte er so nicht fotografiert verdeckt, hätten wir heute keine Reportage über den Kiez von damals.
Das ist ja immer auch dieses dieses Spannungsfeld, womit sich die Streetfotografie ja generell aussetzen möchte. Es ist natürlich Dokumentation, wenn man es nicht macht, dann ist es irgendwann weg. Auf der anderen Seite kann ich auch nachvollziehen, dass da, wenn du da möglicherweise einen über den Durst getrunken hast und da an der Straßenecke liegst, das natürlich jetzt kein Foto ist, was du in dem Bildband wissen möchtest, auch 25 Jahre danach möglicherweise nicht, auch wenn es dann natürlich keine unmittelbaren Auswirkungen mehr hat. Also ja, ist mal schwierig, aber ja, da müssen wir, glaube ich, jetzt auch kein abschließendes Urteil uns zu erlauben.
So ist es. Wir können froh sein, dass es sowas gibt.
Genau.
Als Fotografen, aber auch als, ich möchte nicht sagen Historiker, aber an Zeitgeschichte Interessierte.
Ja, und du hast eben ja gesagt, auch ein Stadtviertel wie die Reeperbahn verändert sich. Die Kneipen verändern sich, die Kultur, die da ist, verändert sich. Und das ist halt schon was man dann halt einfach auch mal festhalten muss. Was ich aber sagen muss, ist, dass man jetzt, Moment, ich muss mal eben hier einmal, man muss herausstellen, dass wir heute einen Podcast aufnehmen, während Fußball läuft. Und zwar nicht Borussia, sondern während Stuttgart läuft. Und du hast noch kein Mal aufs Handy geguckt, um zu gucken, wie es steht. Und das, finde ich, muss man einfach auch mal hoch anrechnen. Denn es spielt heute Stuttgart gegen Bochum.
In Bochum?
In Bochum, Castroper Straße. Hatte ich letztes Mal im Bildband.
Ja, schönes Pflaster. Habe ich auch schon meine Bratwurst getestet. Ja. Hat mir super gut gefallen, das Stadion. Ich mag auch die Fans. Also ich mag den Verein eigentlich schon ganz gerne. Grüße übrigens auch an den Ruhrpoeten, der macht den What's the Story Podcast. Bochum-Fan an der Stelle hier. Aber sorry, heute muss es anders laufen. Jetzt live, ne? Wir sind jetzt ungefähr so, demnächst müsste die reguläre Spielzeit zu Ende sein. Es steht noch 0-0. Und das ist zu wenig für Stuttgart.
Aber für Bochum okay.
Für Bochum ist es, glaube ich, sensationell. Ist halt die Frage so ein bisschen, ich habe das ja in den letzten Folgen gesagt, während der Hinrunde vom VfB, ich muss es einfach genießen, weil das wird nicht so weitergehen. Und die entscheidende Frage als VfB-Fan ist, und ich schaue jetzt, ich kann nochmal aktualisieren, steht immer noch 0-0. Die entscheidende Frage ist, bricht der Verein in der Rückrunde ein? Wird er richtig schlecht oder bleibt er irgendwie da oben? Und leider Gottes haben wir ja das Auftaktspiel in das neue Jahr, was das letzte Spiel der Hinrunde war, haben wir verloren. Wir haben gespielt, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wo wir gespielt haben. Thomas, kannst du mir mal?
Habe ich keine Ahnung, ich war unterwegs.
Du warst unterwegs?
Ich war unterwegs, nein, ihr habt in Gladbach gespielt, im wunderschönen Borussia-Park. Das Besondere ist ja, es wird ja dann auch das letzte Spiel der Saison dann dementsprechend gegen Stuttgart sein, dann allerdings dann in Stuttgart. Aber ja, in der Tat, ich konnte es auch nicht glauben, dass Gladbach nach ein paar Minuten mit 2-0 geführt hat. Und wenn man sich die Saison von Gladbach anguckt, dann hat sich auch bis zum Ende nicht das Gefühl, dass das wirklich gut geht, sondern dass man sich am Ende vielleicht noch ein Tor fängt. Und es wurde ja auch noch mal ein bisschen spannender. Aber sie haben es dann doch wirklich über die Zeit gerettet. Deswegen sitze ich natürlich heute hier mit einem breiteren Grinsen als du. Und ich glaube gar nicht mal so sehr, dass Stuttgart einbricht. Aber ich glaube, jetzt ist halt eine Halbserie gespielt. Und jetzt haben alle einmal gegen Stuttgart gespielt. Am Anfang war natürlich da so ein bisschen Überraschungsmoment. Die kamen aus der Relegation, es hat keiner mit denen gerechnet. Jetzt, nach der Winterpause, glaube ich schon, dass man sich auf den Gegner anders einstellt. Jetzt kann man nicht mehr punkten mit, oh, das ist jetzt aber überraschend. Nein, sie haben eine halbe Saison gut performt. Da kann kein Gegner mehr den Gegner unterschätzen. Das, glaube ich, wird vielleicht beim einen oder anderen noch in den ersten Spielen der Fall gewesen sein. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es deswegen schwieriger wird. Ja. Und dass man da jetzt ein bisschen Glück haben muss, die Ergebnisse einzufahren. Und ja, wie gesagt, wenn es jetzt hier knapp 90. Minute 0-0, ja, ich meine, wie gesagt, Bochum braucht auch jeden Punkt für den Aufstieg eher als für den Stuttgart. Aber ich glaube, das zeigt halt, dass die Rückrunde echt schwer wird. Und das liegt dann nicht unbedingt an der Leistung von Stuttgart, sondern möglicherweise einfach darauf, dass der Gegner sich anders drauf einstellen kann. Und das wird jetzt spannend zu sein, wie man damit umgeht. Mhm. Aber gut, Saison ist noch lang.
Definitiv. Also wir haben noch ein paar Folgen vor uns, da können wir drüber sprechen. Vielleicht hast du gerade eben mein erstauntes Gesicht gesehen, als ich auf mein Handy geschaut habe. Also ich kann es jetzt nicht im Detail nachlesen, möchte ich auch während der Podcast-Aufnahme nicht machen, aber die zweite Halbzeit wurde gar nicht erst angepfiffen. Irgendwas ist passiert, es steht irgendwie ein Spielabbruch im Raum. Ich kann es jetzt auf die Schnelle gar nicht sehen, okay, warum, aber können wir uns vielleicht im Nachhinein noch mal anschauen.
Dann lass uns doch einfach hier jetzt das Ganze beenden und wir gucken uns gleich die Sportschau an. Da werden wir es doch sehen.
Das ist eine richtig gute Idee, so machen wir das.
Und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Wir wissen noch gar nicht was. Haben wir gestern angefangen zu überlegen, was wir machen können, aber haben wir noch nicht abschließend uns entschieden. Also insofern, lasst euch überraschen. Die nächste Folge kommt bestimmt. Dann wahrscheinlich wieder über zugeschaltet. Aber dann müssen wir halt einfach mal schauen, welches Thema wir dann haben. Heute Hamburg fand ich gut. Wie gesagt, ich habe kein Bildband gehabt, sondern wenn man möchte, ein kleines Lehrbuch. Du hast wirklich ja eigentlich schon zwei Bildbände, das gleicht das da ja auch wieder aus. Und deswegen finde ich das gut, dass wir das so hingekriegt haben. Und ja, freue mich. Danke. Ich fand es auch gut, dass es hier so bei dir zu Hause so schön geklappt hat.
Schön, dass du da bist. Kann ich nur noch mal sagen, Thomas, ich habe auch noch ein paar Bier für dich im Kühlschrank. Ja, muss ich einfach gleich dann melden für die Sportschau. Ja, wir sagen Tschüss zu euch. In Hamburg sagt man Tschüss, ne? Ist bekannt. Wenn ihr Anregungen, Kommentare habt für uns, wenn ihr Vorschläge habt, wie immer, wir freuen uns auf eure Rückmeldungen. Und dann sagen wir einfach nur danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.